Ich grüße euch auch, liebe Geschwister. Heute mal ohne das Headset, weil ich gemerkt habe, Brille, Maske und Headset, das verträgt sich nicht so gut. Da habe ich mal meine Schwierigkeiten gehabt, jetzt machen wir das so. Im Mittelalter gab es mal eine Invasion von Eroberern auf Südspanien. Sie kamen per Schiff. Und der Hauptmann hat, nachdem sie am Land waren, das Schiff angezündet und verbrennen lassen. Und alle seine Leute, seine Soldaten, für die hieß es, es gibt kein Zurück. Es gibt nur noch ein Vorwärts. Oder wir sterben. Mein Thema heute ist der Geist der Entschlossenheit. Ein Geist, eine Gesinnung der Entschlossenheit. Jesus ist in diese Welt gekommen, fest entschlossen, den Willen des Vaters zu tun. Ganz fest entschlossen. Er ging vorwärts, er ging nicht zurück. Er predigte, er heilte, er legte sich mit den Pharisäern an. Er ging mutig den Weg nach Jerusalem, als andere sagten, mach das nicht, das wird gefährlich. Er ging mutig den Weg ans Kreuz. Mit allen Beten und Bitten, was die Bibel ja auch sagt. Aber er ging den Weg ans Kreuz, er hat ihn nicht vermieden. Er wusste, es ist seine Bestimmung. Und so geradlinig und entschlossen ging er darauf zu. Und Jesus gab seinen Nachfolgern dann den Auftrag, das Evangelium in diese Welt zu bringen. Wer denn sonst? Jesus allein vom Himmel. Er tut manchmal so zeichenhaft, zeigt er einigen Menschen, dass er da ist. Aber es sind sehr, sehr wenige, die das direkt erleben dürfen. Sein Auftrag ist an seine Nachfolger gegeben, dass seine Botschaft, dass die Wahrheit von Gott, von seiner Liebe, von der Erlösung, und was Michael auch schon so schön sagte, aus dieser Verlorenheit, dass das geschehen kann. Das hat Jesus seinen Nachfolgern übergeben. Und wir möchten das auch, wenn wir Christen sind. Aber plötzlich sind Gegner da. Wenn wir wirklich Christ sein wollen, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, wenn ihr still Christ seid, dann ist das kein Problem. Aber wenn ihr euren Mund aufmacht oder auch mal ein paar klare Aussagen macht, dann habt ihr auf einmal Gegner. Leute, die euch nicht verstehen, Leute, die euch anschließend ablehnen und brauchen eure Gemeinschaft nicht mehr. Und dann kommt auch die Anfechtung von innen. Ach Herr, ich habe keine Lust, immer da abgelehnt zu werden. Oder die Zweifel von innen. Herr, das kann ich doch nicht machen. Soll ich denn wieder meinen Mund aufmachen und mir die Finger oder die Lippen dabei verbrennen? Unsere Zeit wird ja immer antichristlicher. Die Gesetze entfernen sich immer weiter von Gott und seinen Maßstäben. Da werden Gesetze gemacht und wenn du nicht tolerant genug bist und das akzeptierst, dann bist du schon ein Übertreter. Es ist ja verrückt. Aber immer mehr treten aus der Kirche aus. Die ganze Gesinnung unserer Gesellschaft wird immer gottloser. Das heißt, wir haben immer mehr Gegenwind und wir brauchen auch den Geist der Entschlossenheit. Wenn wir als Christen das Evangelium weiterbringen wollen, dann geht das nicht so mit halber Kraft, ein bisschen ja, manchmal nein, sondern wenn, dann müssen wir entschlossen sein, mit Entschlossenheit den Weg vorwärts gehen. Ein halbherziges Christsein geht einfach nicht. In der Bibel steht ein wunderbarer Vers, den ich noch ab und zu noch mal zitiere, werde aus Hebräer Kapitel 10, Vers 39. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern die glauben und die Seele erretten. Wir sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern die glauben und die Seele erretten. Ich finde, das passt sehr schön für Christen. Dazu habe ich ein sehr schönes Bild aus der Bibel für Entschlossenheit, und zwar das Buch Ruth. ich muss doch den Jonathan etwas bitten. Bitte in der Hoffnung für alle Übersetzung den Text nachher. Erst wenn ich das sage, ja? Jonathan, hörst du es? Gib mal Zeichen, hast du es gehört? Jonathan? Bitte in Hoffnung für alle Übersetzung. Ich nehme an, Hoffnung für alle wirst du haben. Hast du nicht? Dann nimm NGÜ. Das ist immer ein Armutszeugnis für unseren Computer. So, ich erzähle aber erst die Zusammenhänge und den Zusammenhang. Im Land Israel war Hungersnot. Die Leute litten wirklich, wenn nur Trockenheit ist, kann man sich das schon vorstellen, da wächst nichts und sie haben Not. Und dann hörte man im Lande Moab, gibt es aber Nahrung, da ist es besser. Und dann entschied sich ein Mann namens Elimelech mit seiner Frau Noomi und ihren beiden Söhnen, ich nenne jetzt den Namen nicht extra, entschieden sich, nach Moab zu gehen, in das Land Moab. Dort haben sie ihre Söhne mit moabitischen Frauen verheiratet. Aber dann starb zuerst der Mann und dann starben auch noch die beiden Söhne. Und dann war die Noomi, früher hieß sie mal Naomi, aber in der neuen Übersetzung ist es die Noomi, war allein mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Und so ist ihre ganze Zeit auf 10 Jahre gekommen, wo sie in dem Land war. Wahrscheinlich länger als nötig, aber sie hat sich damit auch ein bisschen angefreundet, wie es scheint. Und nach 10 Jahren sagt Noomi, ich gehe zurück ins Land Israel. Ich habe gehört, dass es da inzwischen längst wieder Brot gibt. Ich gehe zurück. Und jetzt lesen wir den Text. Ich würde ihn... Du, mach's aus. Ich lese es vor. Mach's ganz weg. Bald darauf erfuhr sie, das ist die Noomi, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Unterwegs sagte Noomi zu ihnen, geht doch wieder zurück in euer Elternhaus. Kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter, in Klammern zum Abschied, Abschiedskuss. Die beiden fingen an zu weinen und widersprachen ihr. Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Doch Noomi entgegnete, kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer sein könnten. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin zu alt, um wieder zu heiraten. Und selbst wenn ich die Hoffnung nicht aufgebe, ja, wenn ich noch heute einen Mann nehme und dann Söhne zur Welt brächte, wolltet ihr etwa so lange warten, bis sie erwachsen sind? Wollt ihr euch bis dahin von allen Männern fernhalten und jede Gelegenheit ausschlagen, noch einmal zu heiraten? Sehr logisch, sehr verständlich. Nein, meine Töchter, der Herr hat sich gegen mich gewandt. Euch jedoch möchte ich das harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat. Da weinten die beiden noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Da forderte Noomi sie auf, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Aber Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Und wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Das war eine Entschlossenheit. Noomis Erkenntnis, die Flucht nach Moab war nicht gesegnet von Gott. Wie hieß es in Vers 13? Der Herr hat sich gegen mich gewandt. Es ist auch riskant gewesen, ins Ausland zu gehen, da wo nicht mehr Gottes Wort war, wo nicht mehr der Tempel war, und dann die Kinder mit heidnischen Frauen zu verheiraten und dann so lange da zu bleiben. Es war, Gott hat sich offensichtlich gegen sie gewandt, so sieht sie es. Und sie möchte nicht, dass die beiden Schwiegertöchter in diese Not mit reinkommen. Zurück nach Bethlehem ist ihr Ziel. Jetzt Schwiegertöchter wollen mit. Und wo gibt es das eigentlich, dass Schwiegertöchter ihre Schwiegermutter so sehr lieben, dass sie sagen, wir möchten mit dir gehen. Wir möchten bei dir sein. Das muss eine liebevolle Schwiegermutter gewesen sein, eine vorbildliche Schwiegermutter. Das wird aber eine totale Lebensveränderung sein. Das ist ja ein Umzug in ein anderes Land, wo sie nichts kennen. Aber sie haben sich entschieden, sie wollen. Unser Platz wird in Noomis Volk sein. Unser Platz wird da sein, wo der Gott Noomis ist. Obwohl sie vielleicht noch nicht so viel von ihm wissen, außer das, was Noomi ihnen gezeigt hat oder gesagt hat. Aber die Entscheidung für sie war klar, wir wollen mit, wir gehen mit dir nach Israel. Jetzt möchte ich ein bisschen umswitchen auf den Christen. Wir sind zum Glauben gekommen, wir haben uns entschieden für den Weg mit Jesus. Wir sagen auch, ich will bei dir bleiben, Jesus, deine Familie ist meine Familie, ich spreche von der Gemeinde. Wir haben uns entschieden gegenüber dem Gehorsam zu Jesus, und seine Gebote sind in erster Linie Liebe, Gott und zu den Menschen, und dann auch den Auftrag, diese Botschaft weiterzusagen, damit sie sich verbreiten kann. Jesus hat unser Leben total verändert. Er hat uns ganz neue Wege gegeben. Wir hören auf ihn, wir wollen seine Wege empfinden. Der Heilige Geist soll uns leiten. Wir dienen einander. Das sind ganz neue Dinge, die vor unserem Christsein auch bei uns nicht vorhanden waren. Wir gehen auf ein herrliches Ziel zu. Wir finden Christsein gut, super. Wir gehen in eine Gemeinde, lauter liebe Menschen. Aber dann kommen die Anfechtungen. Ich gehe erstmal wieder zur Noomi. Sie sagt mehrmals, kehrt doch um. Sie drängt sie richtig, dass sie umkehren sollen. Es hat doch keinen Sinn. Bleibt in eurem Land. Bleibt bei eurer Religion. Bleibt bei euren Göttern oder Gott. Geht wieder. Und dieses Drängen ist für die beiden wirklich auch eine Anfechtung. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich jetzt auf diese liebe Schwiegermutter hören oder nicht? Alles wird ja anders sein. Sie warnt sie. Die Sitten sind anders in Israel. Ihr kennt das nicht. Die Bräuche, der Gottesdienst, der Gott ist ein anderer Gott als in Moab. Ihr werdet die Leute nicht kennen. Die Sprache ist euch fremd. Ich nehme an, dass sie nicht Hebräisch gesprochen hat mit ihren Schwiegertöchtern dort im Lande Moab. Sie warnt sie nochmal und sagt, denkt daran, das wird alles schwierig werden. Wollt ihr wirklich diesen Weg gehen? Geht doch zurück, heiratet wieder und werdet glücklich. Eine Frau ohne Mann kann da fast nicht überleben. Noomi macht die Entscheidung schwer. Sie drängt sie beiden, geht bitte zurück. Eine Anfechtung. Sollen wir nicht? Auch Jesus warnte seine Jünger vor Anfechtungen. Er sagt, Verspottung wird kommen. Ihr werdet Verfolgung erleiden. Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Das wird schwierig werden. Ihr werdet Freunde verlieren. In den Familien gibt es manchmal Trennungslinien. Ihr werdet eure Feinde lieben müssen und segnen müssen, wenn ihr meinen Weg geht. Ihr werdet das Kreuz tragen müssen. Und das ist mehr, ach ja, jeder trägt sein Kreuz. Nein, nein, nein. Das ist das Kreuz Jesu zu tragen. Die Schmach Jesu. Dazu zu stehen. Ihr werdet das Kreuz tragen müssen. Ihr werdet Schwieriges erleben. Überlegt euch das richtig, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wollt ihr wirklich entschlossen sein, mir ganz nachzufolgen? Das ist die Linie hier. Jesus machte es nicht leicht. Er legte manchmal sogar heftige Hürden in den Weg. In Johannes Kapitel 6, ab Vers 53 lesen wir, dass Jesus, ja, da hat er diese Brotpredigt gehalten und später sagt er, Brot kann man essen, aber ihr müsst mich essen. Ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Oh, das war eklig, brutal, hart, das kann kein Mensch verstehen. Und dann heißt es hier, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann heißt es in ein paar folgende Versen, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Das war zu hart. Da sagt Jesus zu den Zwölfen, zu seinen Stammjüngern, wollt ihr auch weggehen? Er macht ihnen die Tür auf und sagt, wenn ihr gehen möchtet, dann geht. Ich halte euch nicht. Aber wenn ihr bleiben wollt, ihr könnt auch bleiben. Also das war so riskant von Jesus zu sagen, wollt ihr auch gehen? Und nur gut, dass der Petrus wieder mal der Erste war und sagt, Herr, wohin sollten wir denn gehen sonst? Wir wissen niemanden anderes. Jesus will entschiedene Nachfolger haben. Deshalb hat er den Weg schwierig gemacht. Er will, dass nur Leute, die entschlossen sind, bei ihm zu bleiben, mit ihm zu gehen, die will er haben. Auch wir müssen uns dieser Frage stellen, bin ich wirklich entschlossen, Jesus an der ersten Stelle in meinem Leben zu haben? Entschlossen, ihm nachzufolgen, auch wenn es hart wird? Auch wenn ich mal sehr krank werde, ich flehe um Hilfe und er tut nichts? Wenn ein lieber Mensch aus meiner engsten Umgebung stirbt und er straft mich so, sag ich mal dazu, so empfindet manchmal der Betroffene, der Angehörige das. Wie kann Gott das mir antun? Wie kann Gott das zulassen? Und dann ist Glaube gefragt. Dann ist gefragt, bist du entschlossen, in allen Fällen Jesus nachzufolgen? Oder wankt dann dein Glaube und du weißt nicht mehr weiter? Oder wenn irgendein Unglück passiert, was auch immer das sein könnte. Im Prinzip, wenn Gott mein Gebet, das ich so flehentlich zu ihm geschickt hatte, wenn er es nicht erhört, bist du dann immer noch entschlossen, Jesus nachzufolgen? Das ist eine wirkliche Feuerprobe für den Glauben. Das kann ein harter Test werden. Und Jesus sagt, diese Tests sind notwendig und gut. Ich möchte deinen Glauben klarer machen. Aaron hat mit uns gesungen, Feuer des Herrn, beim Lied Heiliger Geist. Wir wissen, dass das Feuer des Herrn möchte unsere Herzen reinigen. Und das kann eine Feuerprobe sein, diese Anfechtung. Aber die Anfechtung bewirkt nun eine Scheidung der Geister. Orpa wird weich und entscheidet sich für den Rückzug in ihr Land. Gibt der Schwiegermutter den Abschiedskuss und geht zurück. Und Noomi drängt die Ruth noch einmal, geh doch auch du mit deiner Schwägerin zurück. Geh doch mit, das ist doch jetzt einfacher, sie geht, du gehst. Aber hier ist diese Scheidung der Geister. Ruth hat einen anderen Geist. Sie hat einen Geist der Entschlossenheit. Und sie sagt, nein, ich gehe nicht mit meiner Schwägerin. Ich will bei dir bleiben. Ich gehe nie zurück. Ich will nicht zurück. Ich will alles das haben und tun, was du hast und bist. Und deinen Gott will ich verehren. Und ich will bei dir bleiben. Und wenn das nicht sein sollte, dann soll mich Gott hart bestrafen. Also das ist schon fast ein Schwur, das ist eine Festlegung gegen sich selbst. Dann soll Gott mich hart bestrafen. Bei Luther steht, der Herr tue mir dies und das. In dieser Übersetzung hieß es, der Herr soll mich hart bestrafen. Wenn ich das nicht einhalte. Wir müssen das nicht so sagen zu Gott, denn wir sind immer noch schwache Menschen. Aber die Entschlossenheit, die kommt hier raus. Und diese Gesinnung möchte Jesus von uns haben. Ich gehe den Weg weiter mit dir. Ich will entschlossen sein. Ich bin entschlossen und ich will es weiterhin sein. Nach allem, was ich jetzt denken kann, will ich dabei bleiben. Wenn du so denkst, dann ist Jesus glücklich über dich. Solche Leute braucht er. Wir können an der Liebe zur Schwiegermutter noch etwas abbilden. Es ist auch ein Bild auf Jesus. Wir lieben Jesus und deshalb möchten wir mit ihm gehen. Es ist die Liebe Jesu, die uns den Vater gezeigt hat. Nicht nur einen Gott, sondern den Vater. Und darum lieben wir Jesus. Aus Liebe wollen wir ihm folgen und ihm gehorchen. Wir haben unser Vertrauen auf ihn gesetzt. Manchmal frage ich mich auch, Wilfried, warum glaubst du eigentlich? Wie kannst du das alles so glauben? Du siehst nichts davon. Und da muss ich mir selbst sagen, Jesus war kein Lügner. Was er getan und gesagt hat, hat alles so viel Sinn und Verstand gehabt, was er getan hat am Kreuz und die Auferstehung. Ich kann nicht anders, als Jesus zu vertrauen. Wir folgen Jesus nach, weil wir ihm vertrauen, dass er der Sohn Gottes ist. Aber das Vertrauen ist auch begründet und hat seinen Sinn und seinen Verstand. Wir gehen mit ihm und die Liebe führt uns zu einer Entschlossenheit, bei ihm zu bleiben. Wiedergeborene Christen haben diesen Geist der Entschlossenheit. Den Weg Jesu zu gehen, auch wenn er sehr schwer wird. Sie sind entschlossen, Gott zu vertrauen, auch wenn wir in schwierigen Situationen manchmal nicht wissen, was daraus wird, was kommen wird. Sie sagen, Herr, ich bleibe auf jeden Fall bei dir. Ihr kennt doch sicher alle, wenn Gott das zulässt, dann kann ich nicht mehr an ihn glauben. Hat jemand schon von viele Male im Leben gehört, wenn nicht selbst gesagt. Aber viele Leute sagen mir sowas. An den Gott, der sowas zulässt, kann ich nicht glauben. Wir sind entschlossen, auch dann noch zu glauben und die Lebensaufgabe, die er uns gibt, anzunehmen. Ich möchte nur zwei kurze Beispiele noch nennen. Kennt ihr Kaleb? Josua und Kaleb. An was denkt ihr bei den beiden? Die wurden mal als Kundschafter ausgesandt, als das Volk Israel noch in der Wüste war. Sie sollten in das Land gehen und feindes Land und sollten schauen, wie es da ist, wie viele Feinde da sind und so weiter. Und dann fanden sie tolle Früchte, aber viele Feinde. Und zwar großgewachsene, hochgewachsene Energieter, die ihnen Angst machten. Und sie kamen wieder, 12 Kundschafter, 10 sagten, wir können das nicht, das Land ist zu stark. Und 2 Leute hatten Glauben und Entschlossenheit und sagten, wir können es, mit Gottes Hilfe können wir. Wir werden die Feinde wie Brot fressen. Oh, die haben aber krasse Worte gesagt. Ne? Wir werden die Feinde besiegen, wir werden sie wie Brot fressen. Und das Ergebnis, davon brauche ich jetzt nicht zu reden, Israel wollte erst dann nicht und Gott hat sie weitere 40 Jahre in der Wüste wegen wandern lassen, weil sie ihm nicht gehorcht hatten. David und Goliath. David, der Knirps, der Jungspund, ich weiß nicht, lassen 17, 18 gewesen sein, unerfahren eigentlich im Kampf, ein Schafhirte, Der kommt da zum Herr Israel, soll seinen Brüdern was bringen und hören, wie es ihnen geht. Und hört davon, dass da der Goliath immer kommt und hört dann auch mal das, was er sagt. Und dann sagt er zum Saul, ich bin bereit zu kämpfen. Keiner war bereit zu kämpfen. Ich kämpfe gegen den Goliath. Du? Und dann steht er dem Goliath gegenüber, irgendwann später, und sagt, du hast den Gott Israels gehöhnt. Ich werde heute noch dir den Kopf abschlagen. Und der Riese hat erstmal Lachkrampf gekriegt, nehme ich an. Und dann sind sie auf eine Begegnung zugegangen und der Rest wisst ihr, David zieht den Stein und die Schleuder und tötet den Riesen und schlägt ihm noch mit dem Schwert des Riesen den Kopf ab. Ja, da wurde mit harter Währung gezahlt. Aber den Mut, den David hatte, der gründete auf diese Entschlossenheit, Gott in jedem Fall zu vertrauen und die Ehre Gottes zu suchen und zu retten. Jesus hatte einen Geist der Entschlossenheit. Der sah den Tempel, wie da die Händler ihre Verkäufe machten und Sachen rumtrugen, die eigentlich gar nicht in den Tempel gehörten. Und er machte sich eine Geißel und trieb die raus. Das macht man nur, wenn man fest entschlossen ist. Und er sagte später, es steht geschrieben, Gottes Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht. Diese Entschlossenheit von Jesus. Und ebenso bei der, ich sag mal dazu, wo Petrus Seelsorge an Jesus tun wollte. Ahnt ihr, welche Stelle das ist? Jesus sagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Petrus sagt, nahm ihn beiseite. Herr, das tu nur nicht. Das wird gefährlich für dich. Und Jesus sagt in diesem Geist der Entschlossenheit, weiche von mir, Satan. Schaut dir Petrus an, bezeichne ihn als Satan. Du willst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. So entschlossen war Jesus, den schweren Weg zu gehen. Er ging nach Jerusalem geradlinig. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Also das traf jetzt nicht Jesus, sondern uns, seine Nachfolger. Und schlussendlich möchte ich auch noch sagen, was Ruth zu Noomi sagte, könnten wir mit der gleichen Entschlossenheit zu Jesus sagen. Wo du hingehst, Jesus, da will ich auch hingehen. Ans Kreuz und in die Herrlichkeit. Herr, ich will mit dir gehen, beides. Wo du bist, da bleibe ich auch. Jesus sagt mal in einem Gebet, Vater, ich will, dass die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Volk, was war denn das eigentlich damals? Das waren die Juden. Und wir haben Berechtigung, heute zu sagen, dein Volk ist mein Volk. Wir als Christen sind ja nur hinzugekommen. Aber auch die Christen, die Gemeinde, ist mein Volk. Ihr seid mein Volk. Wir gehören zusammen. Wir sind, neutestamentlich gesprochen, der Leib Jesu, ist aber so abstrakt. Wir sind das Volk Gottes. Ich sage nicht, dass wir ausschließlich die Einzigen sind. Wo dein Gott ist, da ist auch mein Gott. Ja, Jesus, du hast uns den Vater gezeigt und er ist mein Vater geworden. Ich bin sein Kind geworden. Und wo du stirbst, Jesus, da sterbe ich auch. Das Sterben am Kreuz hat Jesus körperlich erlebt. Manche Christen mussten das auch erleben in schlimmen Verfolgungszeiten. Aber die Bibel kennt auch das Sterben des alten Menschen im Christen. Viele Christen haben diesen alten Menschen noch nicht sterben lassen. Und da lebt noch zu viel vom eigenen, vom Dickkopf, vom Egoismus, vom Recht haben. Ihr Lieben, jeder Christ muss diesen Sterbeprozess akzeptieren. Ich hatte mal auf einer Männerfreizeit einen Mann, der war Christ, und er sagte, was du da gesagt hast oder was der gesagt hatte vom Sterben des alten Menschen, das habe ich noch nicht. Ich habe versucht, es ihm zu erklären, das kann ich jetzt nicht. Nein, das ist zu heftig. Da muss ich ja alles aufgeben, was meine Wünsche sind. Und er hat das tagelang auf der Männerfreizeit vor sich hergeschoben. Und irgendwann kam er und sagt, Wilfried, komm, lass uns beten. Ich bin bereit. Dann haben wir im Gebet, haben wir ihn sterben lassen. Für manche ist ein Sterben schon in der Taufe, in der Entschlossenheit der Taufe. Ich zögere nicht mehr lange, ich warte nicht darauf, bis Gott mir ein Signal gibt, ich soll mich taufen lassen. Das ist völlig unbiblisch. Ein biblischer Christ wird gläubig und lässt sich taufen als Zeichen seines Glaubens. Das andere warten, dass Gott mir eine extra Offenbarung gibt, ja, ist völlig daneben. Seht, und diese Entschlossenheit, wie Naomi sie hatte, die dürfen wir auch haben. Nein, wie die Ruth hatte, muss ich sagen. Ruth, entschuldigt. Ruth erhielt als Lohn ihre Entschlossenheit, aber etwas ganz Besonderes. Im neuen Land, wo all die Unsicherheiten waren, lernte sie sehr bald durch Vermittlung der Naomi den Boas kennen, einen reichen Mann, der gerade aberntete. Er mochte die Naomi, hat seine Arbeiter angewiesen, lasst sie nachlesen. Und Ruth, der mochte die Ruth. Und hat seine Arbeiter angewiesen, lasst etwas mehr fallen als normal. Die Ruth macht Nachlese. Und so kam es, dass sie seine Frau wurde. Und Ruth kam sogar mit durch Boas in die Ahnenlinie Jesu. Lass dich ermutigen, zu einer ganzen Entschlossenheit Jesus nachzufolgen. Er hat seinen Dienern gesagt, ihr werdet es hier auf der Erde schon 100-fach bekommen, was ihr losgelassen habt. Und in der Ewigkeit die Herrlichkeit Gottes erben, das ewige Leben im Himmel. Lass dich ermutigen, zu einer ganzen Entschlossenheit Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich bitte dich, dass du diese Worte in unsere Herzen einsenkst. Lass es deine Worte sein. Gib uns diese Gesinnung der Gradlinigkeit, der Entschlossenheit, dass wir auch Dinge dafür in Kauf nehmen. Oder wo wir noch nicht wirklich mit dem alten Menschen gestorben sind, dass wir bereit werden, das alles dir auszuliefern und hinzugeben und gewissermaßen zu sterben mit dir und aufzuerstehen zu einem neuen Leben. Danke, Jesus, für dein kostbares Wort. Danke für die Bibel, in der wir so viel Gutes lesen können. Ja, wie gesagt, lass es tief in unsere Herzen gehen und uns begleiten und uns verändern. Nicht mehr bleib, wie du bist, sondern Herr, verändere du uns. Amen.